Deutschlandfunk. DLF-Magazin. Unsere Themen heute:
Keine Panik vor Klimaabgaben im Hunsrück. Was treibt die Oppositionspartei AfD in Mecklenburg-Vorpommern? Rettung durch die Kap Anamur. Boat People erinnern sich. Heute mit Irene Geuer.
Guten Abend. Der Trend ist seit Monaten klar erkennbar. Immer mehr Briten wollen Europäer bleiben und deshalb eine andere Staatsbürgerschaft annehmen. Die irische ist beliebt, weil es keine großen rechtlichen Hürden gibt, wenn man irische Wurzeln hat. Da reicht es, wenn die Großeltern in Irland geboren worden waren. Portugal ist auch sehr gefragt. Dort dürfen die Briten ihren alten Pass behalten, wenn sie dort eingebürgert werden. In Deutschland sind die Zahlen besonders gestiegen. Sie haben sich seit 2016 verzwölffacht. Darunter auch britische Juden, und sie können sich dabei auf das Grundgesetz berufen, auf den Wiedergutmachungsartikel 116. Der ermöglicht es, dass frühere Deutsche, denen im Nationalsozialismus die Staatsangehörigkeit aberkannt wurde, ihren deutschen Pass zurückbekommen zu können. Und das gilt auch für deren Nachfahren. Das Bundesverwaltungsamt hat ein 9-seitiges Merkblatt dazu herausgegeben, wo unter anderem drin steht, dass das Verfahren selbst kostenlos ist, wohl aber vielleicht Dokumente kostenpflichtig beschafft werden müssten, wo auch drin steht, welche Vordrucke man braucht und wo man sie bekommt. Also es klingt einfach, ist es aber anscheinend nicht, denn häufig werden die Anträge abgelehnt. Corbinian Frenzel hat Betroffene in Großbritannien besucht.
Peter Guillory hat es beim Aufräumen gefunden, nach dem Tod seines Vaters. Ein graues Stück Papier, ein Dokument aus einer anderen Zeit. Ausgestellt vom 22. Polizeirevier in Berlin, 1934.
This is a Kinderausweis.
Das ist der Kinderausweis meines Vaters, erzählt Peter Guillory.
And it's covered in stamps.
Ein Dokument übersät mit Stempeln. Niederlande, Schweiz, schließlich Großbritannien. Station der Flucht des damals 9-Jährigen. Seine alleinerziehende jüdische Mutter hatte ihn und seine Schwester über Nacht auf die Reise geschickt, Zielort London. Nach dem Krieg, erzählt Peter Guillory, ist sein Vater offiziell Brite geworden. Und er wollte eigentlich Zeit meines Lebens nicht viel mit Deutschland zu tun haben. Aber wir haben dann doch die Möglichkeiten geprüft, wie er wieder Deutscher werden könnte, und zwar nach dem Brexit-Referendum. Artikel 116 des Grundgesetzes macht dies grundsätzlich möglich. Das hatten der Historiker Peter Guillory und sein Vater recherchiert. Im zweiten Absatz des Artikels heißt es, Zitat, frühere deutsche Staatsangehörige, denen zwischen dem 30. Januar 1933 und dem 8. Mai 1945 die Staatsangehörigkeit aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen entzogen worden ist, und ihre Abkömmlinge, sind auf Antrag wieder einzubürgern.
Yes, that would be very fitting if I were to become German again. I thought he would be angry.
Ich dachte, er würde wütend werden bei diesem Gedanken, aber er sagte, ja, es würde doch passen, wenn ich wieder Deutscher würde. Guillorys Vater stellte den Antrag. Die Antwort der deutschen Behörden kam für ihn allerdings zu spät. Er starb im vergangenen Jahr. Es war sein Sohn, der die Ablehnung in Empfang nahm. Kein Anspruch auf den deutschen Pass nach Artikel 116, lautete der Bescheid des Bundesverwaltungsamtes. Der 62-Jährige will diese Entscheidung nicht akzeptieren und hat sich deshalb in einer Initiative mit mehr als 100 anderen Betroffenen zusammengeschlossen.
Ich bin Nicholas Kurtman, ich bin 1991 geboren in London. Meine Großmutter Eva Goldschmidt ist 23 in Berlin-Charlottenburg geboren.
Nick Kurtman zum Beispiel. Auch seine Großmutter musste aus Nazi-Deutschland fliehen. Der Enkel kennt mittlerweile jeden Fallstrick des deutschen Staatsbürgerschaftsrechts, seit er sich in der Article 116 Exclusion Group engagiert. Im Falle von Peter Guillorys Vater etwa, so erklärt es der 28-Jährige, führte dessen Entscheidung, nach dem Krieg Brite zu werden,
wenn wir das rein technisch betrachten, zum freiwilligen Verzicht auf die deutsche Staatsangehörigkeit, was es natürlich nicht ist. Also das ist eigentlich nur eine Deutung, zu der man gelangen kann, wenn man von der historischen Realität absieht, was deutsche Verwaltung anscheinend sehr gerne macht.
Nick Kurtman selbst hat den Antrag, Deutscher zu werden, noch nicht gestellt, weil auch der aussichtslos wäre derzeit, sagte er. In seinem Fall sei das eine Frage des Geschlechts.
Wenn mein Großvater statt meine Großmutter aus Deutschland geflohen wäre, dann hätte ich heute einen uneingeschränkten Einbürgerungsanspruch in Deutschland.
Der Anspruch auf den deutschen Pass, das ist der Hintergrund, konnte bis 1953 bei binationalen Ehen nur durch den Vater, nicht aber durch die Mutter an die Kinder weitergegeben werden. Kurtmans Großmutter hatte einen Briten geheiratet. Für Nick Cortman, der in Deutschland studiert hat und derzeit über deutschsprachige Literatur in Cambridge promoviert, war es lange kein Thema, selbst den deutschen Pass haben zu wollen.
Weil es nicht nötig war. Aber nach dem Brexit kam der Gedanke, vielleicht möchte ich das machen. Und als ich dann erfahren hatte, dass ich dazu nicht berechtigt war, aus vollkommen willkürlichen Gründen, nahm das eine ganz andere Bedeutungsebene für mich an.
Nick Cortman hat seither viele Briefe geschrieben an die Fraktionen im Bundestag, an Fachpolitiker, die das Problem seit langem kennen. Neu ist der Druck durch den Brexit. Vor dem Referendum im Jahr 2015 beriefen sich gerade einmal 43 Briten auf den Wiedergutmachungsartikel, um Deutsche zu werden. 2016 waren es bereits 684. Fast alle Anträge kamen in der zweiten Jahreshälfte, also nach dem Referendum. 2017 dann verdoppelte sich die Zahl der Anträge noch einmal. Quer durch die Reihen sorgt das für Bewegung im Bundestag und in der Regierung in Berlin. Eva Högel, innenpolitische Sprecherin der SPD, hält es für absolut wichtig,
dass wir die Wiedereinbürgerung erleichtern gegenüber den Möglichkeiten, die bereits jetzt bestehen. Warum müssen wir das erleichtern? Weil wir tatsächlich sehr restriktive Regelungen haben für Nachfahren von ehemals deutschen Staatsangehörigen.
Noch in diesem Sommer, so die Ankündigung des parlamentarischen Staatssekretärs im Innenministerium, Günter Krings, CDU, soll es deshalb deutliche Erleichterungen geben. Einen entsprechenden Erlass hat das Ministerium erarbeitet. Die Sozialdemokratin Eva Högel erhofft sich davon, dass die größten Ungerechtigkeiten auf dem Weg zur deutschen Staatsangehörigkeit beseitigt werden. Etwa in Fällen wie jenem von Nick Cortman.
Wir müssen natürlich die Unterschiede zwischen Männern und Frauen beseitigen. Das sind viele Regelungen, die noch sehr nachteilig sind, wenn die Vorfahren, wenn das zurückgeht auf die Mutter, die Großmutter, die Urgroßmutter.
Oder auch von Peter Guillerys Vater, der nach bisheriger Einschätzung des Bundesverwaltungsamtes nicht zu den Verfolgten nach Artikel 116 des Grundgesetzes zählt.
Dann müssen wir über den 116 hinaus auch die Definition von Verfolgung, Diskriminierung, nationalsozialistisches Unrecht auch weiten. Also es gibt auch Personen, denen nicht die Staatsangehörigkeit, die deutsche, aberkannt wurde oder die gezwungen wurde, sie aufzugeben, sondern die sie freiwillig aufgegeben haben, um dann zum Beispiel in Großbritannien eine neue Heimat zu finden oder durch Heirat die neue Staatsangehörigkeit bekommen haben, da müssen wir das auch trotzdem als Verfolgung anerkennen, weil die Menschen in der Regel ja emigriert sind, weil sie in Deutschland nicht mehr leben und arbeiten konnten.
Reicht für all das ein Erlass, wie ihn die Große Koalition plant? Zweifel darüber herrschen nicht nur bei der betroffenen Initiative in London, sondern auch bei der Opposition in Berlin. Phyllis Pohlert, Obfrau der Grünen im Innenausschuss, warnt.
Es gibt halt gesetzliche Grundlagen, die kann man durch einen Erlass quasi interpretieren zugunsten der Betroffenen, aber man kann sie nicht außer Kraft setzen. Und insofern sehen wir die Notwendigkeit, dass das Gesetz geändert werden muss.
Die Grünen bringen deshalb nach der Sommerpause einen Gesetzentwurf in den Bundestag ein, der das Staatsbürgerrecht dauerhaft ändern soll. Es gehe jetzt vor allem um die Nachfolgegeneration, sagt die Grünen-Politikerin. Und ihren Wunsch,
dass eine Wiedereinbürgerung unproblematisch möglich ist und eben nicht so entwürdigend als Bittstellerin in den Konsulaten, Botschaften oder auch aus dem Inland heraus eine Wiedereinbürgerung zu erstreiten auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch nicht die Erfahrung machen zu müssen, abgelehnt zu werden, was eben auch in einer Vielzahl der Fälle schon bereits geschehen ist.
In der britischen Article 116-Initiative sind seit Beginn des Jahres viele versammelt, die ein Nein der deutschen Behörden bekommen haben. Und es sind nicht nur Kinder und Enkel von einst Geflohenen, auch Betroffene der ersten Generation sind dabei.
Ich bin Stefan Feuchtwang, geboren in Berlin 1937.
Stefan Feuchtwang hat seinen Antrag auf deutsche Staatsangehörigkeit nach dem Brexit-Referendum gestellt. Er, der sich immer zuerst als Europäer empfunden hatte, wollte es auf diese Weise bleiben können, erzählt der heute 82-Jährige. Vor einem Jahr kam die Ablehnung des Bundesverwaltungsamtes. Der Grund? Sein Vater, Sohn des Oberrabbiners von Wien, selbst ein Geschäftsmann in Berlin, hatte noch die österreichische Staatsbürgerschaft, als er mit der Familie am Tag des Anschlusses 1938 die Koffer packte und aus Nazi-Deutschland floh. Feuchtwang kann die Ablehnung seines Antrages nicht verstehen.
Ich war deutsch, weil meine Mutter ist deutsch und war deutsch und mein Vater lebte in Berlin und ich war in Berlin geboren. Das macht mich deutsch.
Stefan Feuchtwang wird jetzt wohl Widerspruch einlegen gegen den Bescheid, jetzt, da auch in Berlin politisch Bewegung in die Sache kommt. Für ihn bleibt ein Wunsch und eine Gewissheit.
Ich möchte deutsch sein. Ich bin deutsch.
Corbinian Frenzel über britische Juden und die Schwierigkeiten mit der deutschen Staatsbürgerschaft. Vielleicht kennen Sie die Kurzgeschichte von Kurt Tucholsky. Es gibt keinen Neuschnee. Immer ist schon einer da gewesen. Alle Lebensgefühle hat schon jemand vor dir gehabt, schreibt Tucholsky. Ich erinnere mich deswegen an diese Geschichte immer und immer wieder, weil es ja auch in der Politik nicht wirklich Neuschnee gibt. Wie in der Kurzgeschichte müssen Erlebnisse und Erfahrungen immer wieder gemacht werden. Und manchmal hat man das Gefühl, dass das derzeitige Geschehen nichts anderes ist als ein Echo aus längst vergangenen Tagen. Gehen wir 40 Jahre zurück, in die Zeit, da Menschen in überfüllten Booten versuchten, ihr Leben zu retten. Kaum seetüchtige Nussschalen, auf denen die Hoffnung mitfuhr, in einem anderen Land eine neue Existenz zu finden. Man nannte die Menschen damals Boat People. 40.000 von ihnen wurden in Westdeutschland aufgenommen und schon damals wurde heiß diskutiert, ob das denn sinnvoll sei. Robert Neudeck war einer von vielen, die einen Sinn darin gesehen haben, Menschen zu retten. Vor 40 Jahren charterte er die Kap Anamur und wurde zum Menschenfischer. Mintu Tran hat Gerettete besucht, deren Erlebnisse unvergessen bleiben.
Wir haben unsere Hemden ausgezogen und damit gewunken, um auf uns aufmerksam zu machen. Dann haben wir gehört, wie eine Person über Lautsprecher sagte, bewahren Sie bitte Ruhe, wir sind hier, um Bootsflüchtlinge zu retten. In dem Moment haben wir alle geweint. Wir waren so froh.
Auch heute kommt John Van Huyen Tränen in die Augen, wenn er über den Moment seiner Rettung spricht. Auf einem kleinen Kahn ist er 1982 mit insgesamt 150 Menschen an Bord geflüchtet. Gut 1,5 Millionen andere Vietnamesen teilen sein Schicksal. Boat People nannte man die Flüchtlinge, die vor der kommunistischen Regierung aus Vietnam flohen. Viele von ihnen trieben wochenlang auf ihren baufälligen Booten im Meer herum. Zwischen 200.000 und 400.000 von ihnen fanden den Tod. Ertrunken im südchinesischen Meer oder verdurstet. Bilder der Situation in Südostasien erreichten auch deutsche Wohnzimmer.
Aber die Bilder aus dem südchinesischen Meer gingen durch die Medien, wie heute die Bilder aus dem Mittelmeer oder vom Jemen oder aus Syrien. Also man war betroffen und hilflos. Man sah diese Bilder und dachte, das kann nicht wahr sein, was da Schlimmes passiert.
Sagt Christel Neudeck in ihrem Wohnzimmer in Köln-Troisdorf. Von hier aus koordinierten sie und ihr inzwischen verstorbener Ehemann Rupert jahrelang die Hilfsaktion der Kap Anamur. Rupert Neudeck war bis zu seiner Pensionierung Redakteur des Deutschlandfunks. Ein Journalist, kein Aktivist. Doch von einer Reise nach Paris kehrte er mit einer ungewöhnlichen Idee nach Troisdorf zurück.
Rupert hat promoviert über die politische Ethik bei Jean-Paul Sartre und Albert Camus. Sartre lebte noch und er hatte die Chance, ihn zu interviewen. Und im Vorfeld dieses Interviews traf er André Glücksmann, der ihm berichtete, dass sie ein Schiff hätten, die Ile de Lumière, die Insel des Lichts. Aber sie konnten dieses Schiff nicht finanzieren.
Der französische Philosoph Glücksmann bat Neudeck um finanzielle Unterstützung. Mit Hilfe des Schriftstellers Heinrich Böll rief Neudeck im deutschen Fernsehen zu Spenden auf. Insgesamt 1,3 Millionen Mark kamen zusammen. Gelder, die die Neudecks als Mandat ansahen, neben der Ile de Lumière auch ein eigenes Schiff zu chartern, die Kap Anamur. Im August 1979 begann die Rettungsmission im südchinesischen Meer mit dem zum Hospitalschiff ausgebauten Frachter. Einer der geretteten Menschen war John Dun An. Als Sohn eines Militärs der Verliererseite hatte er keine Perspektive in Vietnam. Zusammen mit Freunden bestieg er mit 18 Jahren ein Flüchtlingsboot. Das war im Jahr 1980.
Irgendwann kam dann halt große Panik. Der Motor ist dann ausgefahren, also ziemlich schnell. Das war so ziemlich für alle das erste Mal auf hoher See. Und so sind wir dann auch lange Zeit getrieben. Knapp 2 Wochen insgesamt war das.
Dann kam die Kap Anamur. Ohne die Hilfe aus Deutschland wären er und die anderen Flüchtlinge auf dem kleinen Kahn verdurstet. Mit letzten Kräften zog er sich an Bord. Insgesamt 11.300 Flüchtlinge hat die Kap Anamur in ihren Einsätzen zwischen 1979 und 1986 im südchinesischen Meer gerettet. Viele wurden als Kontingentflüchtlinge nach Deutschland gebracht. Die Aufnahmebereitschaft war groß. Aber schon ein Jahr, nachdem die Kap Anamo das erste Mal in See stach, drehte sich die Stimmung. Es gab immer mehr ablehnende Töne, die manchmal sogar in Hass umschlugen. Im Sommer 1980 verübte die rechtsextremistische Terrorzelle Deutsche Aktionsgruppe in Hamburg einen Brandanschlag auf ein Flüchtlingsheim. Zwei vietnamesische Boat People, Nguyen Ngoc Châu und Do An Lan, starben bei dem Anschlag. Es ist einer der ersten dokumentierten rassistischen Morde durch Deutsche an Ausländern in der Bundesrepublik nach 1945. Auch Christel Neudeck erinnert sich noch gut daran.
Die Ermordung der zwei Vietnamesen in Hamburg ist bis heute eine ganz furchtbare Erfahrung. Ich weiß, ich war damals bei einer Talkshow, und weil ich Rupert vertreten musste, und da sagte jemand, ja, die haben ja eigentlich einen Anschlag auf das Headquarter der Kap Anamur vorgesehen. Das wusste ich nicht, und das Headquarter war ja unser Wohnzimmer.
Rechte und Rechtspopulisten, die Stimmung machen gegen die Seenotrettung, sind also alles andere als neu. Trotzdem ist der Mord an den beiden Boat People in der öffentlichen Wahrnehmung fast vergessen. Der Exodus der Geflüchteten auf das Mittelmeer rief bei John Dunn an schmerzvolle Erinnerungen an die eigene Flucht wach. Als Münchner erlebte er aber auch das Gegenteil mit. Die Willkommenskultur, die Flüchtlingen 2015 hier entgegengebracht wurde. Die Diskussionen um die Rechtmäßigkeit der Seenotrettung versteht er nicht.
Ich kann mir auch keine richtige Erklärung irgendwie zurechtlegen, warum das überhaupt thematisiert wird. Also für mich ist die Hilfsleistung und die Bergung von Menschen, die in Seenot geraten, eigentlich die reine moralische Pflicht. Unabhängig von dem, was ich selber so erlebt habe, finde ich, dass das eine Selbstverständlichkeit sein muss wie jeden human denkenden Menschen.
Die vietnamesischen Boat People, die überlebt haben, gedenken bis heute auch derer, die nicht so viel Glück hatten wie sie. Regelmäßig gibt es Treffen der Kap Anamur-Überlebenden. Viele Boat People sind inzwischen bestens integriert. Viele ihrer Kinder haben studiert. John Van Huyen hat auf der Kap Anamur auch seine Ehefrau kennengelernt. Das Paar lebt heute in Reutlingen und hat drei Töchter. Die älteste ist Ärztin, die andere Rechtsanwältin, die jüngste arbeitet für Mercedes. Ein Leben, das ihm die Rettung durch die Kap Anamur ermöglicht hat.
Dr. Neudeck hat Menschen wie mich gerettet. Heute bleibt mir nicht mehr übrig, als dem Ehepaar Neudeck meinen aufrichtigen Dank auszusprechen. Mehr gibt es da nicht zu sagen. Diese Menschlichkeit wird immer in Erinnerung bleiben.
Min Thu Tran über die Geschichte der Boat People. Am 31. August wird übrigens 40 Jahre Kap Anamur ganz festlich in Köln gefeiert. Vor ein paar Tagen machte bei Twitter ein Tweet, also eine Nachricht, die Runde, die mit den Worten beginnt: 1988, Wissenschaft warnt vor Klimakollaps. So lange ist es schon her, dass wir über das Klima reden? Nein. Der Spiegel schreibt genau heute vor 42 Jahren, also 1977, Klimaexperten befürchteten, der Mensch könnte das Weltwetter auf Dauer zum Schlechten verändern. Durch die Verbrennung immer größerer Mengen Öl und Kohle werde ein Treibhausklima geschaffen, mit katastrophalen Folgen für alle Bewohner des Planeten. Kurzum, das Thema Klimawandel ist alt. Und es gibt in Deutschland Städte und Gemeinden, die haben frühzeitig das Thema ernst genommen und Konsequenzen gezogen. Wie zum Beispiel Saarbeck, seit 2009 Klimakommune in Nordrhein-Westfalen mit Windpark, Biogasanlage und Solarenergie. Ein anderes Beispiel ist der Rhein-Hunsrück-Kreis, der viele Hausbesitzer vom Heizöl unabhängig machte, der den Dörfern Elektroautos für Carsharing zur Verfügung stellt und manches mehr. Und das bedeutet, dass es so einige Städte und Regionen in Deutschland gibt, die keine Angst vor einer CO2-Steuer haben, weil sie sie nicht bezahlen müssten. Das sorgt dafür, dass andere hellhörig werden. Wie haben die das geschafft? Im Hunsrück. Und mittlerweile wird Besuchergruppen das erklärt. Anke Petermann war dabei.
Vor 25 Jahren bauten Idealisten die ersten Windräder im Hunsrück auf. Die mittlerweile fast 300 Anlagen haben den Rhein-Hunsrück-Kreis vom Stromimporteur rechnerisch zum Exporteur erneuerbaren Stroms gemacht. 7 Millionen Euro Pacht nehmen die Gemeinden im Kreis jährlich ein, reinvestieren sie unter anderem in Energiesparberatung für die Bürger. Schön sind die Spargel nicht, findet Gerhard Augustin, pensionierter Maschinenbauer im Hunsrückdorf Horn.
Aber insgesamt bin ich schon froh, dass die Windkraft hier ist. Die Atomkraft ist schwer zu entsorgen und die Windräder können sie abreißen und zum Teil wiederverwerten, ohne die Umwelt zu belasten.
Neuerkirch, 10 Autominuten entfernt, ist mit 300 Einwohnern genauso groß wie Horn und bundesweiter Vorreiter der Heizenergiewende. Wie das mithilfe von Windpachtgeldern, Förderung des Landes und der Kreditanstalt für Wiederaufbau funktionierte, erzählt der parteilose Bürgermeister einer Besuchergruppe von Kommunalpolitikern und Wissenschaftlern aus Nordpolen. Gemeinsam mit dem Nachbardorf Külz baute Neuerkirch das größte Solarthermiefeld von Rheinland-Pfalz. Volker Wichter deutet auf die schräg aufgestellten Sonnenkollektoren. Sie speisen eine zentrale Heizanlage, kombiniert mit der Verbrennung von Holzhackschnitzeln.
Mittlerweile haben wir in beiden Dörfern 146 Teilnehmer. Über 6 Kilometer Netz wurde verlegt. Und in demselben Zug haben wir jetzt in fast jedem Haus Glasfaser gelegt mit dem Anschluss von 300 Mbit.
Übersetzt Christine Kölle-Jahn von Euronatur. Die gemeinnützige Stiftung setzt Klimaschutzmodellprojekte im Norden Polens um und unterstützt den deutsch-polnischen Austausch. Schnelles Surfen statt lahmes Internet, die polnischen Besucher nicken anerkennend. Das zieht, bilanziert Bürgermeister Wichter. Keine Leerstände, keine freien Bauplätze mehr, ausgewanderte Städter kehren zurück. 100 von 104 Neuerkircher Haushalten bräuchten höhere Steuern auf Heizöl und Gas nicht zu fürchten. Sie kommen inzwischen ohne fossile Energiequellen aus.
Man muss da ein bisschen Weitblick haben,
sagt Peter Wust, Inhaber eines Jeansladens, der sich als einer der ersten der Nahwärmeversorgung anschloss.
Mit insgesamt 5 Objekten. Mit dem Geschäft, mit einer Mietswohnung, mit der Senioren-WG und mit meinen Privathäusern.
Den Preis für klimaschädliches Kohlendioxid erhöhen? Ja, bitte. Da ist sich Ortsbürgermeister Wichter mit Frank-Michael Uhle, dem Klimaschutzbeauftragten des Landkreises Rhein-Hunsrück, einig.
Wenn das Umweltbundesamt sagt, 180 Euro sind die Umweltschäden, die durch CO2 verursacht wird, dann würde Gas 5 bis 6 Cent teurer, Heizöl würde 10 bis 12 Cent teurer, wenn man diese 180 Euro konsequent umlegen müsste. Dann müssten wir uns mit den Nahwärmenetzen nirgendwo mehr rechtfertigen. Dann wäre ganz klar, dass diese erneuerbaren Energiekonzepte wesentlich wirtschaftlicher sind als fossile Energien.
In Neuerkirch-Külz lasse sich die dezentrale Energiewende im Landkreis wie im Brennglas besichtigen, inklusive neuer Ideen.
Wir stellen jetzt 7 Ortsgemeinden kostenlos Elektro-Carsharing-Autos hin, die jeder im Ort nutzen kann. 3 Jahre lang gehen die jährlich wechselnd durch jeweils einen Ort, sodass in insgesamt 24 Ortsgemeinden wir in den nächsten 3 Jahren Elektro-Carsharing auf dem Land ausprobieren.
Genauso ist Frank-Michael Uhle selbst zum Elektropendler auf seiner täglichen Strecke von Cochem nach Simmern geworden, indem ihn ein Pionier aus Neuerkirch testen ließ. Alltagstauglich und unschlagbar günstig, lautet Uhles Fazit. Und sein Appell?
Machen wir unsere Dächer zu Tankstellen. Wir haben hier das Potenzial und wenn im Winter kein Photovoltaikstrom da ist, dann haben wir genug Ökostrom hier von den Windrädern, die im Winter die doppelte Produktion haben wie im Sommer. Wir sind Pendlerregion. Zurzeit geben unsere 100.000 Bürger noch 87 Millionen Euro jährlich an der Tankstelle aus. Der allergrößte Batzen davon könnte heute schon alltagstauglich durch Wind und Sonne hier vom Hunsrück ersetzt werden. Hochwirtschaftlich für die Leute. Die Riesenchance für den ländlichen Raum.
Wir müssen leider weiter.
Der Kreisklimaexperte will den Besuchern aus Polen noch die spektakuläre Hängeseilbrücke Geierlei zeigen. Stichwort Polen. Er sei durchaus bereit, höhere CO2-Steuern zu bezahlen, hatte der Rentner im Dorf Horn gesagt. Aber
Es müsste auch europäisch passieren. Aber bislang sehe ich nicht, dass da was passiert von unseren Nachbarn.
Tatsächlich, das weiß man bei Euronatur, setzt die polnische Regierung auf die weitere Nutzung der Kohle und einen Einstieg in die Atomenergie. Doch dezentrale Ansätze zur Energiewende gibt es und die gemeinnützige Stiftung unterstützt sie. Piotr Banaschuk, Professor an der Technischen Uni Białystok, ist einer derjenigen, der den Klimaschutz in Nordostpolen vorantreibt. Der Landschaftsökologe prognostiziert, dass die Akteure seiner Region Podlasien sich am etwa gleich großen Rheinland-Pfalz orientieren werden.
Die werden nach diesem Muster kleine oder größere Anlagen in diesem Stil bauen.
Der Vorkämpfer war schon mehrfach in Deutschland und sagt dennoch über seinen Hunsrückbesuch:
Ich habe enorm viel gelernt. Also erstens, das sind die Bürgerenergie. Die Sache, die sind durch Bürger organisiert. Sie haben das alles in ihren Händen. Und Wertschöpfung natürlich. Fantastische ökonomische Gewinne, welche entstehen, wenn die Bürger vereinen sich und machen Energie für sich selbst.
Silke Hasselmann über die AfD. Nein, das stimmt gar nicht. Das war Anke Petermann über die Klimapolitik im Rhein-Hunsrück-Kreis. Silke Hasselmann kommt gleich.
Ich glaube, die Deutschen überzeugt man nicht, indem man sagt, alles oder nichts, sondern indem man es ihnen als Option gibt. Und wenn es bequemer ist, werden sie es auch machen.
Seit 2016 ist die AfD im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern vertreten. Und für viele Politiker anderer Fraktionen ist klar, da gibt es keinen Kontakt. SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat zum Beispiel erklärt, dass die AfD in der Regel ihr politisches Geschäft nicht mache, indem sie eine Antwort liefere, sondern indem sie provoziere. Deshalb wolle sie auch nicht mit AfD-Funktionären ins Gespräch kommen. Die Landtagspräsidentin Birgit Hesse, auch SPD, sieht das anders. Sie findet es nicht richtig, die AfD pauschal in die Ecke zu stellen. Also, wie funktioniert das politische Leben mit der AfD in Mecklenburg-Vorpommern? Silke Hasselmann hat Antworten gesucht an Ort und Stelle im Landtag an einem ganz bestimmten Tag.
Musik im Schlosshof, Führung durch den weißgetünchten Plenarsaal, Gespräche in Abgeordnetenbüros, Tag der offenen Tür im Schweriner Landtag. Für die AfD ist es die dritte Veranstaltung dieser Art und laut Vizefraktionschef Stefan Reuken eine erfolgreiche. Denn
also wir freuen uns, dass die Leute kommen und die Leute haben auch gar keine Berührungsängste, was uns angeht. Die Büros waren voll, die Leute waren interessiert, haben sich mit den Abgeordneten unterhalten und geschaut, wie funktioniert so eine Fraktion, und das machen wir jedes Jahr gerne.
Dass die Sozialministerin von der SPD am kommenden Dienstag das neue Wohlfahrtsfinanzierungs- und Transparenzgesetz vorstellen wird, hält sich die AfD-Fraktion selbstbewusst zugute. Ansonsten habe man der SPD-CDU-Landesregierung in den bisherigen drei Parlamentsjahren über 1000 kleine Anfragen zukommen lassen und mehrere hundert Anträge eingebracht. Von mehr Sicherheit in Mecklenburg-Vorpommern bis zur Einführung einer dritten Schulsportstunde. Doch nie stimme jemand mit für die AfD-Anträge, sagt Fraktionsvize Reuken. Zwar würden SPD, CDU und Die Linke offiziell nicht mehr den Schweriner Weg gehen, also das Modell ignorieren und blockieren, das die Parteien in den beiden vorherigen Wahlperioden gegen die rechtsextreme NPD im Landtag verfolgten.
Also man geht offiziell den Weg des Schweriner Weges nicht. Wenn es allerdings gemeinsame Anträge gibt der Fraktion, werden wir immer außen vor gelassen. Also eigentlich hat sich da nichts geändert. Nein, da werden wir gar nicht gefragt, da dürfen wir gar nicht mitarbeiten, das ist nicht gewollt.
Diese Feinheiten in der Zwischenbilanz sind Franz Weinert aus Hagenow entgangen. Er bummelt beim Tag der offenen Landtagstür schon eine gute Stunde zwischen diversen Parlamentsbüros im Schweriner Schloss umher und erzählt:
Bei der AfD vorbeigegangen kann durchaus sein, aber ansonsten zieht es mich da nicht hin.
Können Sie sich noch so an den Ausgang des Wahlabends erinnern, was Sie da dachten?
Ich war enttäuscht, dass man so aus Frust gleich in so einer hohen Stimmenzahl das wählen kann. Denn was haben die bisher gebracht oder für uns hier getan? Außer Sprüche gekloppt. Das bringt doch nichts. Die muss auch selber auch Leistung bringen. Und das habe ich bisher bei der AfD vermisst. Und wir müssen es ja nur für 5 Jahre, glaube ich, ist die Legislaturperiode, müssen wir mit ihnen leben.
Die ersten 3 sind fast vorbei. Ein Rückblick. Vor allem im ersten Jahr nach der Landtagswahl 2016 gibt es viel Unruhe in der AfD-Fraktion. Der frühere Landesparteisprecher Holger Arpe kommt seinem Rausschmiss nur knapp mit einem eigenen Austritt zuvor. Arpe, der sich schon wegen Volksverhetzung vor Gericht verantworten musste, hatte sich in öffentlich gewordenen Internetchats mit Parteifreunden unter anderem Gewalt und kinderpornografischer Fantasien hingegeben. Der parlamentarische Geschäftsführer, Juraprofessor Ralf Weber, muss eine innerparteiliche Rüge wegen völkischer Äußerungen einstecken. Der größte Schlag kommt jedoch einen Tag nach der Bundestagswahl im September 2017. Da geht der Status als zweitgrößte Landtagsfraktion verloren, denn der damalige AfD-Landessprecher Bernhard Wild und 3 Kollegen treten aus und gründen eine eigene Fraktion, die Bürger für Mecklenburg-Vorpommern. Damals erklärt Wild, dass das Verhältnis innerhalb der AfD-Fraktion schon lange zerrüttet sei. Es werde letztlich fruchtlos darüber gestritten, ob man eine konstruktive Parlamentsarbeit betreiben wolle oder nicht. Von einer Radikalisierung der Partei, auch in Mecklenburg-Vorpommern, mochte er da noch nicht reden. Heute räumt Bernhard Wild ein, dass sie spätestens mit dem Landtagswahlerfolg und dem Eintritt vieler neuer Mitglieder rasch spürbar wurde.
Was ich unter Radikalen verstehe, sind Menschen, die unser Land und unser System destabilisieren wollen, die also gar nicht darauf aus sind, Probleme zu lösen, sondern sagen, naja, die Probleme können ruhig kumulieren, das Ganze kann eskalieren, dann kommt es irgendwann zum Zusammenbruch und dann können wir nach der Macht greifen. Das ist natürlich eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung und das sind für mich Radikale, mit denen wir nicht zusammenarbeiten können und gegen die wir uns auch stellen müssen. Und die gibt es tatsächlich in der AfD, die haben auch einige Stammtische übernommen, wo ganz offen sogar darüber geredet wird. Man möchte das System nicht mehr stabilisieren und wo zum Beispiel Ralf Borschke und ich wirklich Vorwürfe bekommen haben, dass wir hier konstruktiv mitarbeiten wollen im Parlament, dass wir Lösungen suchen, das wäre gar nicht unsere Aufgabe.
Kinder, Eis essen oder wollen wir ein blaues Schlumpfeis bei der AfD kaufen?
Tag der offenen Landtagstür 2019. Im Raum der Landespressekonferenz Mecklenburg-Vorpommern sitzt Ira Bartel für einen Moment dort, wo üblicherweise Abgeordnete, Minister oder andere geladene Gäste interviewt werden. Sie lässt sich von ihrem Mann ablichten, vor sich das Namensschild von Landtagspräsidentin Birgit Hesse, SPD. Bartel überlegt dabei, wie sie an deren Stelle mit der AfD umgehen würde.
Ich würde sie einfach komplett ignorieren.
Aber es geht ja nicht.
Sie sind ja gewählt worden. Du kannst sie ja nicht komplett ignorieren.
Nur darauf achten, wenn sie irgendwas falsch machen, dann gleich Rüffel geben.
Was die hier im Landtag machen oder nicht machen, wissen Sie das?
Nee. Vom Landtag kriegt man aber auch echt relativ wenig mit. Das sieht immer ein bisschen aus wie Amateure. So.
Magnus Bartel findet, 3 AfD-Abgeordnete im Landtag zu haben, würde das Bild von Mecklenburg-Vorpommern weniger stören als die derzeit 13. Doch auch dem jungen Familienvater aus Schwerin fällt auf, dass er fast nichts über diese Abgeordneten weiß und auch nicht über ihre konkrete Arbeit oder Nichtarbeit im Landesparlament. Er findet, weggucken sei falsch, Angst vor der AfD aber auch.
Selbst wenn sie, also nur mal angenommen, der ganz schlimmste Fall, die werden irgendwo stärkste Kraft. Also A, werden sie dann immer noch nicht regieren können. Und selbst wenn, ja, das ist ein Aufschrei, ein Gemecker. Und dann müssen sie erstmal 5 Jahre damit weitermachen. Und irgendwann nervt es auch die, ich glaube, Bund wäre schlimmer und Europa wäre schlimmer. Aber hier im Land, was soll da groß passieren?
Silke Hasselmann über die AfD im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Heute Urteil im Chemnitz-Prozess und damit ist längst nicht der Schlusspunkt gesetzt. 9,5 Jahre Haft für den angeklagten Syrer Ala S., der vor einem Jahr am Rande des Chemnitzer Stadtfestes Daniel H. erstochen haben soll. Das Gericht sah die Tat als erwiesen an. Die Verteidigerin hingegen spricht von einer Beweislage, die hinten und vorne nicht stimmen könne. So fehlen zum Beispiel DNA-Spuren des Täters an der Kleidung des Opfers und die Zeugenaussagen seien zuweilen sehr widersprüchlich. Nicht für das Gericht. Und so hat die Verteidigung bereits heute angekündigt, in Revision gehen zu wollen. Dieser Fall hatte vor einem Jahr die Stadtgesellschaft in Chemnitz gespalten und Wellen in ganz Deutschland geschlagen. Es gab Angriffe auf Ausländer. Geschockte Chemnitzer demonstrierten Seite an Seite mit Rechtsextremen. Tausende andere demonstrierten für Toleranz und Weltoffenheit. Tiefe Gräben taten sich auf. Tiefere Einsichten auch, zum Beispiel was die Neonazi-Szene in der Stadt angeht. Was ist seither aus Chemnitz geworden? Jenny Roth hat die Stadt in Sachsen besucht.
Also hinter dem Gebäude, dort hat sich jetzt das Begegnungszentrum von Pro Chemnitz.
Genau, das ist
auch. Ja, mal reich, ja. Das ist so ein altes Haus. Also ich habe dort in dem Hof gewohnt, ich bin jetzt dort weggezogen.
Sabine Uhlmann bleibt in sicherem Abstand vor einem alten Backsteinhaus stehen. Es ist der einzige Altbau zwischen Neubauten. Die Fassade hat offensichtlich schon einige Farbbeutel abbekommen. Sie ist blau-lila-grün verschmiert. Im Haus befindet sich seit einigen Monaten das Büro der rechten Bürgerbewegung Pro Chemnitz. Hier versammelten sich deren Anhänger auch im Sommer 2018, nach der Messerattacke auf Daniel H.
Die Akteure, von denen auch die erste Demonstration ausging, sind da sicherlich auch mit dabei. Das sind einschlägig bekannte Neonazis auch. Das sind keine Glatzen, sondern solche sportliche junge Männer, denen man jetzt nicht ansieht, dass sie politisch aktiv sind.
Uhlmann selbst kommt von der Gegenseite. Sie ist Mitbegründerin einer Anwohnerinitiative, die sich gegen Pro Chemnitz stellt. Vor dem Haus im Chemnitzer Zentrum steht eine Bierbank, ein Grill, ein paar Leute sitzen draußen. Die Fenster sind vollgeklebt mit Pro Chemnitz-Plakaten. Nicht links, nicht rechts, Pro Chemnitz steht darauf. Heimat ist Zukunft oder Ordnung und Sicherheit.
Die haben auch vor der Wahl diese ganzen Fenster unten zugepflastert mit, das ist unsere Stadt. Und also wo ich sage, nee, es ist nicht in ihrer Stadt.
Die Anwohnerinitiative, Teil der Gruppe Aufstehen gegen Rassismus, positioniert sich mit Plakataktionen und Kundgebungen gegen Pro Chemnitz. Angefeindet wird dafür vor allem Uhlmanns Mitstreiterin Gabi Engelhardt.
Oben vom Fenster wurde Frau Engelhardt, gehen sie nach Nordkorea und also wirklich auch beleidigende Worte. Und dann gibt es einen, der ist ja immer mit Schild unterwegs, mit ihrem, also das kann ich sogar mal zeigen, da steht drauf, eine Schande für Chemnitz. Und also der hat auch immer mal verschiedene Schilder, also irgendwie, aber immer ist der Kopf drauf.
Ihre Kollegin sei auf diesem Plakat abgebildet, werde zum Feindbild stilisiert, so Uhlmann.
Habe ich nicht gesehen, solche Plakate. Ich dachte, sie meinten die von der Frau Engelhardt, ihrer Truppe, wo ich drauf bin, und da steht Schande für Chemnitz, weil solche gab es auch.
Kohlmann ist der Chef von Pro Chemnitz. In Shorts und Poloshirt sitzt er auf einem Ecksofa in seinem Büro. Gleich beginnt die sogenannte Bürgersprechstunde von Pro Chemnitz. Die ersten Teilnehmer sind schon da und nehmen sich ein Getränk an der Bar. Ein paar Kinder sitzen auf dem Boden, zwischen Buntstiften und Bauklötzen.
Es kommen auch immer Familien vorbei mit Kindern. Dann haben wir hier hinten eine kleine Spielecke, wo die ein bisschen spielen, machen ein bisschen was zu essen, spielen ein bisschen mit den Kindern. Schön eine kleine gemütliche Runde mit politischen Themen, wo man sich mal unterhalten kann. Ganz ungezwungen, in ganz lockerer Atmosphäre.
Etwa über die Sicherheitslage in der Stadt oder die Debatte um Schweinefleisch an Kitas. Pro Chemnitz will demnächst auch Schulungen für eine Bürgerwehr anbieten. Solche Streifen gab es auch schon 2015 und 2016.
Wir halten dann eine Ausbildung, geben da rechtliche Hinweise, was man so als Streife darf und was nicht, auch im Zusammenhang mit Straftaten. Notwehr, Nothilfe, Festnahmerecht. Ziel ist ja eigentlich immer auch zu deeskalieren. Wie geht man da auch mit verschiedenen Leuten, verschiedenen Hintergründen um? Das hat ein Security-Unternehmer uns das mal erklärt. Also bei Deutschen, Russen ist wohl so ähnlich, da macht man klare Ansagen. Und während bei Orientalen ist das oft so eine bessere Sache, ein bisschen an die Ehre zu appellieren. Hey, was ist, wenn dein Bruder dich hier so sehen könnte? Würdest du dich da nicht schämen oder sowas?
Trotz dieser fragwürdigen Zuschreibungen und offensiven Maßnahmen sieht man sich bei Pro Chemnitz in der Opferrolle und fühlt sich unverstanden.
Mir ist es auch schon passiert mit meinem Sohn. Ohne Pro Chemnitz-T-Shirt wird man beschimpft. Du Nazi, du. Ja, das ist nun mal so. Muss man nun damit leben. Wir würden uns wirklich mal wünschen, auch mal, Frau Engelhardt, kommen Sie mal vorbei, setzen wir uns mal zusammen in eine Runde, mal einen vernünftigen Dialog. Aber es wird alles abgeblockt.
Die Gegenseite hält einen Dialog mit Pro Chemnitz aber für unmöglich. Sie will nicht mit einer Gruppe sprechen, die Rechtsaußenpositionen anhängt und bei Demonstrationen wie im Sommer 2018 zusammen mit gewaltbereiten Neonazis auftritt. Winfried Wenzel, Stadtrat von Pro Chemnitz, findet derweil, dass seine Bewegung lediglich Themen anspricht, die sonst keiner sehe. Die Sicherheit zum Beispiel.
Es wird negiert, dass die Ordnung nachgelassen hat in Chemnitz. Nun sagen Sie, das sind ja nur Einzelfälle. Aber wenn Sie sagen, ich gehe 10-mal durch die Stadt und ich gehe 9-mal sicher durch die Stadt, mir reicht das 10. Mal, wo ich unsicher durch die Stadt gehe. Das reicht mir.
Ist Ihnen schon mal was passiert?
Nee, aber es ist genug passiert. Und das Messer wird langsam Weltkulturerbe hier in Deutschland. Früher hat meine Mutter Gemüse damit geputzt mit dem Messer. Diese Kultur der Messerstecher hier, die bringt die Leute auf die Straße.
Tatsächlich ist das Stereotyp des Messermigranten nicht neu. Schon die italienischen Gastarbeiter wurden in den 70er Jahren als Spaghettifresser, Itaker oder eben Messerstecher beschimpft. Diese Erzählung scheint jetzt wieder aktuell. Dabei ist Chemnitz laut Statistiken einer der sichersten Orte in Deutschland. Vor einiger Zeit hat die Stadt Kameras in der Innenstadt installiert, beim Stadtordnungsdienst und bei der Polizei aufgestockt. Das reiche aber nicht, um die Sicherheit zu gewährleisten, findet Pro Chemnitz. Eine Waffenverbotszone wären das Mindeste, meint die AfD. Dass die Partei die Dinge angeblich beim Namen nennt, kommt an in Chemnitz. Im Fenster des Parteibüros sind die Wahlergebnisse der letzten Kommunalwahlen ausgehängt. Rekordergebnisse in fast allen Bezirken. Man selbst und die Wähler würden in der Öffentlichkeit vorverurteilt, sagt AfD-Stadtrat Tino Schneegers.
Eine gesamte Stadtbevölkerung sozusagen in den Senkel zu stellen und zu sagen, ihr seid alles Nazis, das ist, was die Leute hier noch wütender gemacht hat.
Ein Punkt, in dem sich ausnahmsweise alle Seiten einig sind. Dass nicht differenziert wird. Dass Chemnitz verleumdet wurde und wird, nach dem Motto, Chemnitz ist braun und bleibt braun. Aber die Chemnitzer wollen die Vorurteile nicht auf sich sitzen lassen. Viele haben sich politisiert, engagieren sich privat. Dem Kampf gegen Rechts und gegen Radikalisierung hat sich auch die Stadt verschrieben, genauer Ines Vorsatz. Sie leitet die kommunale Koordinationsstelle Lokaler Aktionsplan für Demokratie und Toleranz, den Pro Chemnitz als einseitig kritisiert, weil linksradikale Positionen nie Thema seien.
Eigentlich ging das schon nach der Wende los, dass hier die ersten Strukturen waren. Dann ist der NSU hier untergetaucht, hatte ja auch seine Strukturen, hat ja hier die Überfälle begangen. Wir hatten schon länger eine starke rechtspopulistische Szene, die jetzt also sich sehr radikalisiert hat. Also das ist schon eine etwas größere Nummer hier. Das ist ein ganzes Netzwerk hier von Leuten. Und an der Spitze steht Pro Chemnitz.
Gegen die Radikalisierung setzt die Koordinationsstelle auf politische Bildung und Gedenkstättenfahrten. Außerdem will sie über Dialogformate Menschen zusammenbringen, die sonst nicht miteinander sprechen, auf dem Marktplatz oder an der Wohnungstür. Das Budget für solche Aktionen wurde 2018 von 80.000 auf 380.000 Euro aufgestockt. Trotzdem fühlt Vorsatz sich stellenweise hilflos.
Was uns Probleme bereitet, ist, dass Menschen wie Aktive von Pro Chemnitz weiterhin ihre Hetze verbreiten können, im Verfassungsschutzbericht auch als Rechtsextremisten gelistet sind und sich darüber lustig machen, weil es aus dieser Benennung im Verfassungsschutzbericht überhaupt keine Konsequenzen gibt. Ja, es gibt ja den schönen Satz von der wehrhaften Demokratie und die erlebe ich jetzt eigentlich eher als zahnlos. Also wir haben momentan so den Eindruck, dass also Rechtspopulisten und Rechtsextreme machen können, was sie wollen, aber es passiert sozusagen nichts.
Jenny Roth über Chemnitz, ein Jahr nach dem Tod von Daniel H., 10 Tage vor der Landtagswahl in Sachsen.
Null Toleranz für Ausländerhass, Antisemitismus und Hassparolen. Und mit rechtsradikalen Dumpfpacken haben wir schon gar nichts am Hut.
Das war das DLF-Magazin für heute. Die Themen hat Ihnen Ursula Welter zusammengestellt. Am Mikrofon bis jetzt Irene Geuer. Wir wünschen Ihnen noch einen informativen Radioabend.